Matthäus 7, wir gehen Vers für Vers durch das Matthäus-Evangelium und wir beginnen im Vers 13 heute Morgen. Jesus wird uns heute am Schluss seiner Bergpredigt warnen. Er will sicherstellen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir auf dem Weg in den Himmel sind. Sicherstellen, dass wir wirklich in seinem Reich sind, dass wir wirklich gerettet sind. Und das ist, was ein guter Lehrer tut. Ein guter Lehrer wird nicht nur lehren, sondern er wird auch warnen. Ein guter Hirte wird die Schafe nicht nur nähren oder füttern, sondern er wird sie auch beschützen. Wir wissen, die guten Väter werden nicht nur die Kinder in dem rechten Weg unterweisen, sondern sie werden auch sie zurechtweisen manchmal und warnen. Sagen, hey, greif nicht auf die Herdplatte oder lass die Finger von der Steckdose. Weil es wird dir wehtun, das ist nicht gut für dich. Und so auch Jesus. Jesus ist der gute Lehrer, er ist der gute Hirte. Gott ist unser liebender Vater. Und so lehrt er uns nicht nur, sondern er warnt uns auch. Wir sehen das auch in dem Apostel Paulus, in der Apostelgeschichte 20, als Paulus sich mit den Ältesten von Ephesus trifft und er sagt zu ihnen, ihr wisst, wie ich vom ersten Tag, da ich nach Asien kam, die ganze Zeit bei euch gewesen bin und dem Herrn diente mit aller Demut und unter Tränen von Versuchungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfuhren, wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Da ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter euch unter Tränen zu ermahnen. Also er hat gelehrt, aber er hat auch ermahnt, er hat auch gewarnt und warnen und ermahnen ist ein Teil des Dienstes, ist ein Teil der Verkündigung. Es gibt falsche Lehrer da draußen. Es gibt Menschen, die getäuscht sind, die in den Gottesdienst kommen und die glauben, sie sind gerettet, sie sind auf dem Weg in den Himmel, wenn sie in Wirklichkeit verloren sind, auf dem Weg in die Hölle, in Wirklichkeit keine lebendige Beziehung zu Gott haben. Gutes Beispiel in der Schrift ist, gerade in dem Kontext sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Hey, die haben geglaubt, dass sie gerecht sind, die haben geglaubt, dass sie die richtigen Dinge tun und doch hat Jesus zu ihnen gesagt im Kapitel 5, wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und er hat gesagt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wir haben diesen Gegensatz hier. Äußere Gerechtigkeit, Selbstgerechtigkeit der Pharisäer, auf der anderen Seite die Gerechtigkeit Gottes, Herzensgerechtigkeit, wahre Gerechtigkeit. Äußere Gerechtigkeit im Gegensatz zur innerer Gerechtigkeit. Das Vertrauen auf eigene Werke im Gegensatz zum Vertrauen auf das Werk Jesu für uns allein. Religiosität auf der einen Seite, auf der anderen Seite wirkliche Beziehung zu Gott. Auf der einen Seite, dass wir Gemeinde spielen und die richtigen Worte sagen und die richtigen Rituale durchgehen. Und auf der anderen Seite eine wirkliche Beziehung. Beziehung alleine in der Stille mit dem Herrn Jesus, wenn der ganze Lärm, wenn die ganze Aktivität vorbei ist. Wir haben auf der einen Seite, wer wir vorgeben zu sein, äußeren Dinge, unser Image und auf der anderen Seite, wer wir wirklich sind, wenn wir allein vor ihm sind. Und Jesus stellt uns hier vor Alternativen. Er malt uns, er wird uns heute Kontraste vor unsere Augen malen. Und er zwingt uns zu Entscheidungen. Und die Entscheidungen sind unausweichlich. Jesus hat gesagt, in Matthäus 12, er hat gesagt, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wir sehen hier den König, der uns die Verfassung seines Reiches gibt. Und da gibt es kein Rumdiskutieren, da gibt es keine Änderungsvorschläge, da gibt es keine eigenen Ideen. Das Einzige, was wir tun können, ist, wir können unsere Entscheidung treffen. Aber er ist der König. Entweder wir akzeptieren seine Verfassung, seine Bedingungen, dann können wir Teil seines Reiches sein, oder wir akzeptieren sie nicht. Okay, dann sind wir draußen. Und Jesus macht es einfach für uns. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Er sagt, wir sind entweder mit ihm oder gegen ihn. Er weiß, dass wir dumme Schafe sind. Deswegen macht er es sehr einfach für uns. Er sagt, okay, zwei Wege. Mit mir oder gegen mich. Jesus wird heute sprechen zu uns in unserem Text heute Morgen. Er wird zu uns sprechen über zwei Pforten, in die wir eintreten können. Über zwei Wege, auf denen wir gehen können. Der eine führt zum Leben, der andere führt ins Verderben. Er wird zu uns sprechen über zwei Bäume. Der eine bringt gute Frucht, der andere schlechte Frucht und wird abgehauen, wird verbrannt. Und zuletzt wird er zu uns sprechen über zwei Häuser. Zwei Häuser, die auf unterschiedlichen Fundamenten stehen. Und das eine wird Bestand haben und das andere wird zusammenfallen. Und offensichtlich ist das wichtig, was Jesus uns heute sagen will. Es ist wichtig, wir müssen uns entscheiden. Wir müssen unterscheiden können, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Deswegen lasst uns doch nochmal kurz beten, bevor wir in den Text gehen. Lieber Herr Jesus, wir bitten jetzt, dass du uns Unterscheidung gibst durch deinen Heiligen Geist. Wir wissen, dass dein Wort scharf ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es unterscheidet die Gedanken in unserem Herzen. Und wir bitten um deine Gnade, Herr, dein Wort verstehen zu können, um deine Gnade und deine Freiheit, Unterscheidung, Herr, dass wir erkennen können, wo wir wirklich stehen in Beziehung mit dir, wo wir auf dem richtigen Weg sind, der ins Leben führt oder auf dem Weg, der ins Verderben führt. Bitten um deinen Heiligen Geist, um deine Offenbarung in Jesu Namen. Amen. Okay, Vers 13. Geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der ins Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal ist der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind, die ihn finden. Zwei Bilder hier, das eine von, also zwei unterschiedliche Pforten, zwei unterschiedliche Wege und auch zwei unterschiedliche Ziele, wo wir letztendlich ankommen. Wir haben einerseits die breite Pforte und die ist bequem, die ist weit, da kommst du locker durch, kannst alles mitnehmen, was du willst. Und ich stelle mir das bildlich vor, hier du fährst durch diese Pforte in deinem Rolls-Royce, hast den Dachträger vollgepackt. Und hinter diesem breiten, tollen Tor ist diese weite Autobahn. Groß und bequem, schöne Fahrbahn, eben. Und es ist einfach, dort zu fahren. Du kannst da richtig Gas geben. Und es scheint, die ganzen coolen Leute sind dort unterwegs. Die Autobahn ist sechsspurig. Kannst dir aussuchen, auf welcher Spur du fahren willst und ob du langsam oder schnell fahren willst. Und sechs Spuren sind auch notwendig, weil da ist viel Verkehr auf dieser Autobahn. Fast alle fahren da, vor allem alle coolen Leute. Ich meine, das sind die ganzen Filmstars und die Rockstars in ihrer Limousine voller Frauen und die winken dir zu, während du da hinfährst. Und da ist der Klaus mit seinem Freund Arm in Arm in seinem rosaroten Porsche und sagt, ja, servus, winkt dir zu, hat die beste, die coolste Musik laufen, Highway to Hell. Ich weiß nicht, ob das noch cool ist heute. Wahrscheinlich nicht. Immer so, aber hey, das sind die coolen Leute und da geht's dahin. Siehst die coolsten Biker, die auf ihren Harleys an dir vorbeifahren und die Schickimickis mit ihren Koffern voller Geld. Sogar die beliebtesten Pfarrer, die lächeln mit ihrem Gepäck im Auto und dir zuwinken und denkst, hey, das ist die coolste Fahrt. Mann. Ich fühle mich gut, das ist toll. Aber dann sehe ich das Ende von dieser Autobahn und es ist sehr abrupt. Abgrund, eine tiefe Schlucht und die ganzen Leute fallen mit ihren Autos hinein und die Autos explodieren, verbrennen und da gibt es keine Warnschilder. Leute rasen mit Vollgas in ihr Verderben. Auf der anderen Seite sehe ich diese schmale Pforte. Die ist so eng und so niedrig, dass du kein Gepäck mitnehmen kannst. Das alles, was durchpasst, das bist nur du. Und du musst alles ablegen, was dich hindert, hindurchzugehen. Und dahinter ist dieser schmale, gewundene Weg, einen steilen Berg hoch. Erinnert mich an die Wanderfreizeit, wo ich war im Sommer. Hatten wir so einen Berg. Sehr mühsam, sehr, sehr steil, sehr steinig. Und du schwitzt und du keuchst den Weg rauf und es sind nur sehr wenige Wanderer unterwegs. Aber dann schließlich nach langem, nach mühevollen Aufstieg kommst du auf dieses Plateau oben und es ist herrlich. Du hast die freie Aussicht auf die ganzen Gipfel rundherum und kühle Brise und du bist sprachlos. So schön ist es. Und plötzlich sind die ganzen Mühen des Aufstiegs vergessen. Es war es wert. Es hat sich ausgezahlt. Siehst ein Stückchen weiter und siehst da drüben dieses wunderschönste Berggasthaus, was du je gesehen hast. Und der Wirt läuft heraus, kommt dir entgegen und du siehst, hier ist ein alter Freund. Der sagt, ja, ich habe die Hütte gepachtet und hey, du bist heute eingeladen. Geht alles auf meine Rechnung und kommst rein, ist das tollste Buffet, was du je gesehen hast und die nettesten Leute in dieser Hütte und Mann, du hast die tollste Party, du hast die wunderbarste Zeit deines Lebens. Das ist der schmale Weg, der anfangs ein bisschen mühsam ist, aber man am Ende zahlt sich voll aus. Wir wissen aus der Schrift, wer diese enge Pforte ist. Jesus hat gesagt in Johannes 10, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es in Überfluss haben. Die Schrift sagt uns auch, wer der schmale Weg ist. Johannes 14 hat Jesus gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus hat gesagt, ich bin der einzige Weg zu Gott, der einzige Weg in den Himmel. Deswegen ist Jesus nicht die beliebteste Person heutzutage. Und auch wir machen uns nicht beliebt, wenn wir sein Wort weitersagen. Unsere heutige Kultur ist relativistisch. Leute sagen, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Hey, was gut ist für dich, ist gut für dich. Und was gut für mich ist, ist gut für mich. Und schnitzen uns unsere eigenen Götzen selbst. Hey, schnitze deinen Gott, wie er dir passt. Alle Wege führen zu Gott. Ich meine, da gibt es 6 Spuren, 10 Spuren. Egal, such dir es aus. Weg ist breit. Such dir aus, was dir passt. Wir müssen tolerant sein. Ihr Christen, ihr seid so eng. Ihr seid so intolerant, wenn ihr sagt, nur Jesus ist der Weg. Aber wir sind so tolerant, außer euch gegenüber. Widersprechen sich gegenseitig. Ah, wir müssen tolerant sein und alles ist okay, bis irgendjemand kommt, der sagt, dass nicht alles okay ist. Das ist dann nicht okay. Wir werden plötzlich sehr intolerant. Du darfst glauben, was immer du willst. Nur nicht an eine absolute Wahrheit. Du darfst leben, wie du willst. Nur darfst du mir nicht vorschreiben, wie ich leben soll. Keine allgemeinen Ansprüche stellen. Du darfst predigen, was du willst. Ganz Buddhismus und Reinkarnation und Yoga und Selbstverwirklichung. Nur nicht, dass Jesus allein dich zu Gott bringt. Ach, werden die Leute plötzlich sehr intolerant. Und es ist einfach, durch diese breite Pforte hindurchzugehen. Es ist einfach, auf dem breiten Weg zu gehen. Hey, es gibt viele Möglichkeiten. Such dir aus, was dir passt. Ist klasse, ist bequem, ist einfach. Und du darfst leben, wie du willst, auf dem breiten Weg. Es macht nichts. Dreh dein eigenes Ding. Du darfst in wilder Ehe leben und in Unzucht leben und mit einem Mann oder mit einer Frau oder mit beiden zusammenleben, mit Drogen und Pornofilmen und dem ganzen Zeug, was du ansammeln willst. Du darfst selbstsüchtig sein und stolz und betrügen und lügen. Ist alles okay auf dem breiten Weg? Ich meine, sicher will Gott uns nicht einengen. Der Weg ist breit. Es gibt keine Sünde. Es gibt kein richtig, kein falsch. Du musst dich nicht ändern. Du darfst dir alles mitnehmen. Du darfst sogar dein eigener Gott sein. Breiter Weg ist leicht, er ist bequem. Hey, wenn du deine Religiosität mitnehmen willst, darfst du sogar das mitnehmen. Du darfst in die Kirche gehen, deine Rituale durchmachen, dich taufen lassen, Firmen, Konfirmation, darfst sogar den Jesusfisch hinten auf dem Auto haben. Aber lebe, wie du willst. Glaub, was du willst. Der Weg ist breit, wir sind für alles offen. Du musst dich nicht ändern auf dem breiten Weg. Du musst keine Opfer bringen. Hey, man muss sich doch selbst lieben, oder? Ein bisschen selbstsüchtig sein. Gönn dir ein bisschen Weltlichkeit. Und wenn du willst, darfst du sogar Jesus zu deinem Diener machen. Lass ihm rumdirigieren und beanspruchen von ihm, was immer du willst. Hey, kannst du ein tolles Leben haben. Da gibt es sogar ein paar tolle Gemeinden auf diesem breiten Weg. Hey, die haben Glauben und Wunder und die springen hoch, die sind alle reich und gesund. Zeichen und Wunder. Das sind große Gemeinden, das kann doch nicht schlecht sein. Wenn du willst, kannst du sogar deinen ganzen Kofferraum mit Selbstgerechtigkeit und Gesetzlichkeit vollladen, wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Sieht zwar auf den ersten Blick nicht so angenehm, nicht so toll aus, aber hey, es ist toll, wenn du so richtig auf andere runterschauen kannst und dich, man, so richtig heilig fühlen kannst und stolz sein kannst auf das, was du geleistet hast. Die Menschen lieben das, wenn du ihnen sagst, hey, du kannst dich irgendwie zu Gott hinarbeiten, du kannst dir den Himmel verdienen. Leute hören das gern. Aber die Wahrheit ist, du kannst glauben, was du willst, du kannst leben, wie du willst, aber du wirst die Realität nicht ändern. Gott ist wirklich Gott und er sitzt wirklich auf dem Thron und wie gesagt, er gibt uns die Verfassung seines Reiches. Was ich glaube, wird die Wahrheit, wird die Realität nicht ändern. Es wird mein eigenes Schicksal bestimmen und am Ende dieses breiten Weges wartet Verderben, wartet die Hölle. Also egal, ob du es engstirnig findest oder nicht, Jesus sagt, es gibt eine Tür, es gibt einen Weg zum Vater und der bin ich. Sieh dir, Gott ist nicht an Verhandlungen, Gott ist nicht an Diskussionen interessiert, Gott ist nicht ein Diener, den du rumkommandieren kannst. Gott ist nicht dein Verhandlungspartner, sondern Gott ist der König. Und er verkündigt dir die Verfassung seines Reiches. Und er macht die Regeln. Ob es dir passt oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Er hat einen Weg bereitet. Eine Vorsorge für die Vergebung unserer Sünden. Und das ist Jesus Christus. Du kannst es annehmen oder nicht. Du kannst Leben oder Verderben wählen. Aber das ist deine einzige Entscheidungsmöglichkeit. Du kannst nicht den Weg ändern. Den hat Gott bestimmt. Jesus gibt uns hier einen Befehl in Vers 13. Er sagt, geht ein durch die enge Pforte. Er sagt nicht, er findet ein paar Wege, wie man zu Gott kommen könnte und dann, hey, komm zu mir und wir reden drüber und dann machen wir uns das aus. Nein, er sagt, geht ein durch die enge Pforte. Die Pforte ist da, da gibt es keine Diskussion. Gibt es keine Diskussion um die Pforte. Die Wahl, die du hast, ist, du kannst eintreten oder du kannst draußen bleiben. Aber wenn du nicht eintrittst, wenn du nicht zu Jesus kommst und dein ganzes Vertrauen auf ihn setzt, dann bist du draußen. Ist deine Entscheidung, ist deine Wahl. Aber kannst nicht rumdiskutieren oder andere Wege suchen oder die Pforte ändern. Das hat Gott so bestimmt. Du brauchst Jesus, wenn du gerettet werden willst. Jesus ist die einzige Tür. Warum? Weil nur Jesus deine Sünden getragen hat und weil nur in ihm Vergebung ist. Du kannst deine Schuld vergeben haben in Jesus. Das Dilemma, was wir haben, ist in Römer Kapitel 3, Vers 10. Das heißt, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Hey, keiner von uns ist perfekt. Wie der Heilige, wie der vollkommene Gott. Und das ist der Maßstab. Und wir wissen das. Unser eigenes Gewissen gibt uns Zeugnis, dass wir nicht perfekt sind, nicht heilig sind. Wir sind Sünder. Und unsere Sünde trennt uns von dem heiligen Gott. Deswegen ist die alles entscheidende Frage, was machst du mit deiner Sünde? Was machst du mit deiner Sünde? Ohne dass du deine Sünde los wirst, gibt es keine Gemeinschaft mit Gott. So einfach ist es. Und du kannst deine Schuld nicht abarbeiten durch gute Werke oder Meditation oder sonst irgendwas. Und selbst wenn du ab heute anfängst, perfekt zu leben, hast du noch immer den ganzen Schrott, den ganzen Mist, den du in der Vergangenheit gebaut hast. Es gibt keinen Ausweg in uns. Es bringt doch nichts, unsere Schuld zu verleugnen. Ich meine, der Effekt ist der gleiche. Ob du sie leugnest oder nicht, sie trennt dich von Gott. Aber Gott in seiner Liebe, er hat dieses Dilemma gesehen. Und er liebt uns so sehr. Er hat uns geschaffen für Beziehung mit ihm. Und er wünscht sich diese Gemeinschaft mit uns. Und er hat gesehen, dass wir uns nicht selbst retten konnten. Deswegen ist Gott in Jesus Mensch geworden. Und er hat dieses vollkommene heilige Leben gelebt, was wir nicht leben konnten. Und dann ist er für uns ans Kreuz gegangen und hat meine Sünde, deine Sünde, unsere Schuld am Kreuz getragen. Den Preis dafür bezahlt. Und Gott bietet es uns jetzt in Jesus, in seinem Werk am Kreuz, Vergebung und Befreiung von unserer Schuld an, als Geschenk. Das Gnade nennen wir das. Und wenn wir Jesu Werk für uns am Kreuz im Glauben für uns persönlich annehmen, dann wird es wirksam, was er für uns getan hat. Und sein perfektes Leben wird uns angerechnet und unsere Schuld ist bezahlt von ihm. Wer sonst hat es für dich gemacht? Niemand sonst hat deine Schuld getragen für dich. Niemand sonst bietet dir Vergebung an. Entweder du gehst ein durch die enge Pforte oder du bist ewig getrennt von Gott. Es gibt keine anderen Alternativen. Jesus hat zu dem religiösen Nikodemus gesagt, diesem Obersten der Juden, diesen religiösen schriftgelehrten Menschen in Johannes 3, er hat zu ihm gesagt, du musst von neuem oder von oben her geboren werden oder du kannst nicht in das Reich Gottes eingehen. Wenn Gott sagt, du musst was tun, dann hören wir besser hin. Dann ist es wichtig. Du musst von neuem geboren werden. Das kannst du, indem du Jesu Werk für dich persönlich annimmst. Dein Leben für ihn öffnest. Das ist eine wunderbare Sache. Gottes Gnade, Gottes Vergebung, Gottes Liebe. So ein Geschenk, was Jesus für uns getan hat. Und es ist eigentlich so einfach, gerettet zu werden. Warum wollen dann so wenige Menschen zu Jesus kommen? Wo die Nachricht auch so gut ist. Das, was er uns anbietet. Ich glaube, wir haben auch hier die Antwort. Der erste Grund, glaube ich, ist, dass die Pforte eng ist. Seht ihr, wir müssen unser ganzes Gebäck draußen lassen. Jesus hat gesagt, am Beginn der Bergpredigt, glückselig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wenn wir gerettet werden wollen, wenn wir Vergebung haben wollen, müssen wir uns demütigen vor Gott. Wir müssen bekennen, Gott, ich bin ein Sünder. Ich bin nicht gut. Und ich schaff's nicht von mir selbst aus, in den Himmel zu kommen. Ich brauche dich, ohne dich bin ich verloren. Wir müssen unser ganzes Gebäck zurücklassen, unsere ganze Selbstgerechtigkeit, unseren Stolz, unseren Eigensinn, unsere eigenen Vorstellungen, ja sogar unsere eigenen guten Werke. müssen wir draußen lassen. Wir müssen nackt und allein zu Jesus kommen und sagen, Jesus, du bist der Einzige, den ich habe. Ich brauche dich. Ich habe nichts mehr anzubieten. Sondern ich vertraue auf dich allein, auf deinen Werk am Kreuz für mich allein. Rette mich, Herr Jesus. Viele Menschen wollen das nicht tun, wollen sich nicht demütigen. Zweiter Grund, den ich hier sehe, ist, der Weg ist schmal. Und wenige sind, die darauf gehen. Das ist nicht der Weg, der in ist. Das ist nicht der bequeme Weg. Das ist der Weg gegen den Strom dieser Welt. Und es kostet mich etwas. Es verlangt Opfer. Es verlangt Veränderung. Es ist kein selbstsüchtiger Weg, sondern es ist ein Weg der Nachfolge. Wenn ich Jesus nachfolge, dann bin nicht länger ich mein eigener Herr, sondern ich komme zu ihm. Jesus ist mein Herr. Jesus ist mein König und ich folge seinem Beispiel und seinem Wort. Jesus hat das in Lukas Kapitel 9, Vers 23 so gesagt. Er hat gesagt, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf täglich und dann folge er mir nach. Da sehen wir das Problem. Die Menschen sind von Natur aus stolz und selbstsüchtig und wollen nicht, dass ihnen irgendwer sagt, was sie tun sollen. Wollen ihr eigener Gott sein. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum so wenige Menschen unterwegs sind auf dem schmalen Weg und Jesus nachfolgen. Die meisten gehen auf dem breiten Weg, einfachen Weg, schwimmen mit dem Strom, drehen ihr eigenes Ding. Und das ist dumm, auf lange Sicht gesehen. Und sie sind getäuscht und verblendet. Der Weg der Nachfolge Jesu ist der Weg zum Leben. Ist der Weg zum Segen. Nicht nur im Himmel, sondern auch schon hier. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben. Jesus ist der Weg zum Leben. Jesus ist der Weg zur Gemeinschaft mit Gott. Leben in Gemeinschaft mit Gott. Das, wozu wir erschaffen sind. Das Herrlichste, was es gibt. An dieser Stelle in Lukas 9 sagt Jesus weiter, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es retten oder wird es gewinnen. Ich meine, du weißt gar nicht, was Leben wirklich heißt, bevor du nicht zu Jesus kommst und dein Leben ihm gibst. Ich weiß, ich kann von ganzem Herzen sagen, ich möchte nicht mehr ohne Jesus leben. Diese Beziehung mit ihm allein hat das Sinn in mein Leben gebracht und wahren Frieden und wahre Freude. Leben in Gemeinschaft mit Gott. Das ist, worum es geht. Dafür sind wir hier. Wir müssen auf das Ende von diesen beiden Wegen hier schauen. Das Ende ist Leben in Jesus. Das Ende vom schmalen Weg. Leben in Jesus, wirkliches Leben, ewiges Leben. Und das heißt nicht nur langes Leben, sondern wirkliche Lebensqualität. Auf der anderen Seite, Leben in Sünde bringt immer Verderben. Und Zerstörung und Entzweiung. Schon hier auf dieser Welt, aber dann auch ewig. Ewiges Verderben. Es gibt zwei Wege und wir müssen uns entscheiden. Ich habe zwei Fragen an uns, die wir uns stellen können, wo wir uns selbst prüfen können, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Zwei Fragen aus diesem Text hier. Erste ist, kannst du dich an einen Tag, an einen Zeitpunkt in deinem Leben erinnern, wo du dich bewusst für Jesus entschieden hast und sein Werk für dich persönlich angenommen hast, wo du dich entschieden hast, ihm dein Leben zu geben. Die zweite Frage ist, hat dich deine Bekehrung oder dein Bekenntnis für Jesus, hat dich das was gekostet? Ist der schmale Weg, Weg der Selbstverleugnung dort, wo wir das Gebäck ablegen müssen. Ich möchte ehrlich mit euch reden. Wenn ihr die Fragen nicht mit Ja beantworten könnt, dann muss ich sagen, bist du wahrscheinlich kein Christ. Bist du wahrscheinlich nicht gerettet. Bist du wahrscheinlich getäuscht. Egal, wie lange du schon in die Kirche oder in die Gemeinde gehst. Calvary Chapel ist nicht die Tür. Oder irgendeine Gemeinde ist nicht die Tür. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Jesus allein. Und wenn nicht mit Ja antworten kannst, ja, ich weiß, ich habe mich bekehrt. Und ja, das hat mich was gekostet. Dann hier, lass mich dich heute aufrufen, zu Jesus zu kommen und ihm zu deinem persönlichen Retter und zu deinem persönlichen König zu machen. Zweiter Abschnitt, den wir sehen. Nachdem Jesus uns aufgefordert hat, den richtigen Weg, das heißt ihn selbst zu wählen, warnt er uns vor denen, die uns von dem richtigen Weg abbringen wollen und die uns auf den falschen Weg führen wollen. Vers 15. Jesus sagt, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen eine Traube oder von Disteln Feigen? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch ein fauler Baum gute Früchte. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Wow. Es gibt falsche Propheten. In Schafskleidern. Menschen, die behaupten, Christen zu sein, die in die Kirche gehen. Vielleicht sogar Pastoren oder Pfarrer, Menschen, die eine offizielle Stellung in der Kirche haben, aber die keine Christen sind, die Jesus nicht kennen, die das wahre Evangelium nicht verkündigen. Und Jesus warnt uns hier, die sind meistens nicht auf den ersten Blick erkennbar. Er sagt, sie sind Wölfe in Schafskleidern. Sie sehen aus wie Schafe. Wie erkennen wir sie? Jesus sagt uns, wir müssen sie beobachten und wir müssen sie prüfen, ihre Früchte ansehen. Was lehren sie? Ist das, was sie lehren, in Übereinstimmung mit der Bibel, mit der Heiligen Schrift, in Übereinstimmung mit der Natur Jesu? Jesus hat nicht nur gesagt, ich bin der Weg, sondern er hat auch gesagt, ich bin die Wahrheit. Ist das, was sie lehren, in Übereinstimmung mit ihm, mit dem, was er gelehrt hat? Und was ist die Frucht in ihrem Leben? Wie leben sie? Wie sind sie? Was ist die Frucht in ihrem Leben oder in ihrem Dienst? Leben sie nach dem Wort Gottes? Haben sie die Frucht des Geistes? Galater Kapitel 5. Ist das sichtbar in ihrem Leben? Echte Liebe, die sich ausdrückt in Freude und Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung? Oder manifestieren sie die Frucht des Fleisches? Unzucht, Zornausbrüche, Selbstsucht, Eifersucht, Neid, Parteiungen, Saufgelage und so weiter. Was ist die Frucht? Jesus hat uns letzte Woche gelehrt, wir sollen nicht überschnell richten. Aber er sagt uns hier, wir sollen beobachten. Früchte beobachten. Wenn wir wirklich von Neuem geboren sind, wenn wir wirklich bekehrt sind und wir wirklich in Gemeinschaft mit Jesus leben, dann wird sich unser Leben verändern. Dann werden wir ihm ähnlicher werden. Da wird Frucht sein in unserem Leben, in unserem Charakter. Und das ist die dritte Frage, die wir uns auch selbst stellen können. Also es hat eine Entscheidung für Jesus, hat sie dich verändert. Und wieder, wenn nicht, dann bin ich skeptisch, ob es echt war. Wir können nicht einfach so weiterleben wie bisher, wenn wir dem lebendigen Gott begegnet sind. Es wird Veränderung geben, Frucht in unserem Leben. Schauen wir uns noch so ein paar Zeichen an, Kennzeichen von falschen Propheten. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 1 sagt uns, dass sie Parteiungen, dass sie Spaltungen bringen werden. Apostelgeschichte 20 haben wir gelesen, dass sie versuchen werden, Jünger hinter sich her abzuziehen. Das heißt, ihren eigenen Fanclub hinter sich zu sammeln, ihre eigene Anhängerschaft. 2. Petrus Kapitel 2, Vers 3. Da wird Habsucht sein. Sie dienen aus Habsucht, aus egoistischen Motiven. Predigen sehr viel über Geld. Hey, gib mir und meinem Dienst und du wirst gesegnet werden. Sind da hier nicht um zu dienen, sondern um bedient zu werden. Weiter unten im 2. Petrus lesen wir, dass sie ein ausschweifendes Leben führen, dass sie stolz sind. 2. Johannes Kapitel 2, Vers 7, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 2 sagt uns, dass sie verleugnen, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist. Ja, müssen wir vorsichtig sein, wenn es um Jesus geht. Es gibt viele Sekten, falsche Lehrer, verleugnen entweder, dass Jesus Gott ist, die Dreieinigkeit, oder sie verleugnen, dass Jesus Mensch geworden ist. Und fallen schon die Zeugen Jehovas und die Mormonen und diese ganzen Leute drunter. Falsche Lehrer, falsche Propheten. Vers 22 hier in Matthäus 7 lesen wir, dass sie weissagen, Dämonen austreiben, Wunderwerke tun. Lasst euch nicht täuschen, Wunder beweisen überhaupt nichts. Sehr oft werden falsche Propheten von Wunderwerken begleitet und sie machen ein großes Trara drum. Ist auch ein Kennzeichen. Pass auf, wenn irgendjemand mit seinen Wundern Werbung macht für seinen Dienst. Wir können fragen, was ist die Betonung in ihrem Dienst? Sind das Wunder, Geistesgabe, gute Werke, soziale Reformen? Und nicht, dass diese Dinge unbedingt falsch sind, aber es ist nicht das Wesentliche. Sie müssen sogar gar nichts Falsches lehren, jetzt biblisch gesehen, und können trotzdem total daneben liegen. Du kannst Jahr ein und Jahr aus biblische Wahrheiten lehren, aber nie das Evangelium verkündigen. Nie Menschen erklären, wie sie gerettet werden können. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich bin aufgewachsen in einer katholischen Pfarre, jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Und es war nicht besonders tief, was dort gepredigt wurde, auch nicht besonders lang. Im Gegensatz zu hier. Zumindest lang. Und es war nicht alles falsch irgendwie. Es war nicht alles unbiblisch, was gelehrt wurde. Aber ich habe nie in diesen 19 Jahren, fast, wo ich dort hingegangen bin, habe nie gehört, wie ich wirklich gerettet werden kann. Wie ich in Beziehung zu Gott kommen kann. Da stimmt was nicht. Predigen Sie das Evangelium, predigen Sie Jesus. Paulus sagt uns in Korinthern, im 1. Korinther 2, 2, er sagt, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Hey, das muss das Zentrum sein. Falsche Lehrer lehren falsche Wege in den Himmel. Durch Gesetzlichkeit, Werke, geistliche Erfahrungen und Menschen werden getäuscht. Vers 21 hier. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Denn viele werden an jenem Tag zu mir sagen, dieser Tag des Gerichts, und werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Dann werde ich ihnen bekennen, die furchtbarsten Worte, die ein Mensch je hören kann. Ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Wir sehen getäuschte Menschen hier. Menschen, die zum letzten Gericht mit der falschen Erwartung kommen. Die auf der falschen Grundlage zu Gott kommen und erwarten, dass sie gerettet sind. Die glauben, sie haben sich den Himmel verdient. Ich meine, lest hier Vers 21. Sie sagen, Herr, Herr. Kennen die richtigen Vokabeln. Sagen die richtigen Dinge. Reden wie Christen. Und sie bekennen den Herrn Jesus mit ihren Lippen. Das sind gute Kirchgänger, gute religiöse Menschen. Aber Jesus sagt uns hier nicht, dass Bekenntnis zählt, sondern er sagt, wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, Vers 21. Und was ist der Wille des Vaters? Zuallererst Johannes 6,40. Da sagt Jesus, denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es ist Gottes Wille zuallererst, dass wir an Jesus glauben. Wieder Johannes 3. Jesus hat gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden oder von oben her geboren werden durch den Geist Gottes. Es gibt keine Alternative dazu. Dieser Glaube, der uns rettet, ist nicht intellektueller Glaube. Das Wahrhalten von irgendwelchen Glaubensbekenntnissen. Die Bibel sagt uns auch, der Teufel und die Dämonen glauben an das. Wir haben eine ganz gute Theologie. Es geht nicht um ein leeres Bekenntnis, sondern es geht um ein Vertrauen von ganzem Herzen auf Jesus allein für unsere Errettung. Um ein aktives Einlassen auf ihn. Wir sehen, wenn wir diese Verse hier genau lesen, sehen wir, dass diese Menschen nicht auf das Erlösungswerk Jesu für sie vertraut haben, sondern auf ihre eigenen Werke. Sie sagen, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben, durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Wir waren Propheten, wir haben Gottes Wort ausgesprochen in Jesu Namen. Wir haben Dämonen ausgetrieben, waren aktiv im geistlichen Kampf. Und wir haben Wunderwerke getan, alles im Namen Jesu. Aber seht, es war alles, ist, was sie getan haben im Namen Jesu. Alles gute Werke. Und so viele Namenschristen verstehen das falsch. Sagen, die guten Taten, die retten dich. Aber gute Werke, gute Taten bringen dich nicht in den Himmel. Sind eine Folge von unserer Beziehung mit Jesus und die sollen da sein, keine Frage, aber die haben nichts mit unserer Erlösung zu tun. Das ist die vierte Frage, die ich heute stellen möchte. Nehmen wir an, du fährst heute nach Hause, Unfall, und du stirbst. Du kommst vor Gott und Gott fragt dich, warum soll ich dich in den Himmel lassen? Was antwortest du? Wenn du ehrlich bist, was ist deine Antwort? Sagst du, weil Jesus für mich gestorben ist und ich aus ganzem Herzen darauf allein vertraue? Oder ist deine Antwort eher so wie die Antwort von so vielen, die sagen, hey, weil ich bin ein guter Mensch. Ich habe niemanden umgebracht. Ich habe viel Gutes getan im Namen Jesu. Ich möchte auch das deutlich sagen, wenn die zweite Antwort deine Antwort ist, dann bist du nicht gerettet, dann bist du kein Christ. Die Bibel ist ja ganz klar, Erlösung ist durch Glauben allein. Errettung ist durch Gnade allein, ist ein Geschenk. Gott sagt uns in Jesaja, dass unsere eigene Gerechtigkeit, unsere guten Werke wie ein beflecktes Kleid sind vor Gott. Wenn wir uns zu Gott hinverdienen wollen, es ist beleidigend für Gott, wenn wir dem Werk Jesu am Kreuz irgend noch was hinzufügen wollen. Seht hier im Vers 23, Jesus sagt zu ihnen, weicht von mir, ihr Übeltäter. Hey, diese Werke klingen doch ganz gut. Waren doch gute Werke, die sie getan haben, sogar im Namen Jesu. Nein, Jesus sagt, es waren Übeltäter. Unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid in Gottes Augen. Wenn wir uns zu ihm hinverdienen wollen, ist eine Beleidigung von ihm. Jesus sagt, eure Werke, euer Tun ist die falsche Antwort. Selbst wenn ihr es in meinem Namen getan habt, das ist zu wenig. Er sagt im Vers 23, ich habe euch niemals gekannt. Ihr seid nie eingetreten in eine lebendige Beziehung mit mir. Ich war eure Lebensphilosophie, vielleicht eure Religion, eure Ethik. Aber ich habe euch nie gekannt, von Person zu Person. Und ihr habt mich nie gekannt, von Person zu Person. Und das ist wahres Christentum. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Und er hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Aber Jesus hat auch gesagt, ich bin das Leben. Das ewige Leben in mir und in sonst gar nichts. Fünfte Frage, kennst du Gott? Und kennt er dich persönlich? Gib Gott dir Zeugnis in deinem Herzen, dass du ein Kind Gottes bist. Hörst du seine Stimme? Spricht er zu dir? Magst viele tolle Werke tun, aber wenn du nicht in persönlicher, in intimer Beziehung mit Jesus Christus lebst, dann läufst du in Gefahr, ewig verloren zu gehen. Schnell noch zum Schluss, Vers 24. Werden sie in zwei Häuser. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Menschen vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf Felsen gebaut oder auf Felsen gegründet. Vers 26. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Mann verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel. Und sein Fall war groß. Zwei Häuser. Er baut aus denselben Materialien, baut an demselben Ort. Unterschied war das Fundament. Und in Sommerzeiten, in Trockenzeiten ist es nicht aufgefallen. Ist der Sand schön fest und schön hart. Aber dann, als der Regen und die Stürme gekommen sind, diese Stürme unseres Lebens, diese schwierigen Zeiten. Und wahrscheinlich ist hier auch das letztendliche Gericht Gottes gemeint. Diesen Stürmen zerfällt das Haus, zerfällt das Leben dieser Menschen. In dem Gericht können sie nicht bestehen, verlieren ihr Leben. Jesus sagt uns, dass Haus, jemand, der sein Haus auf den Sand baut, ist einer, der seine Worte hört und sie nicht tut. Und das ist eine Gefahr für uns Bibelstudenten. Wir meinen oft, hören ist gleich tun. Ah, ich stimme überein. Preach it, Pastor, Amen. Machen sogar Notizen. Und dann gehen wir nach Hause und wir setzen es nicht um. Und wir verdrängen Gottes Wort an uns. Das, was er zu unserem Herzen spricht. Und ich möchte sagen, wenn der Herr dich heute Morgen überführt, dass du nicht in der rechten Beziehung mit ihm bist, dass du nicht von neuem geboren bist, dann geh nicht weg, ohne zu beten. Ohne Jesus wirklich in dein Leben einzuladen. Weil wenn du stirbst, bist du verloren. Dann kannst du sagen, ich habe gehört, aber es wird dir nichts nützen. Dich ermutigen. Geh zu jemandem, dem du vertraust und sag einfach, hey, ich will mein Leben Jesus geben. Oder komm zu mir nachher. Sag, ich will mein Leben Jesus geben und wir beten gerne mit euch. Und es ist gut, wenn wir ein öffentliches Bekenntnis ablegen. Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Aber wenn Gott dich überführt, wenn Gott dich anspricht in deinem Herzen, ist er nicht einer, der nur hört und dann weggeht und nicht reagiert. Jetzt bist du ein törichter Mensch. Wir alle sind törichte Menschen, bis wir sagen, ja, du hast mich angesprochen und ich will darauf reagieren. Gott, ich entscheide mich jetzt in meinem Herzen, dir gehorsam zu sein. Und hilf mir, in deiner Gnade dir nachzufolgen und dein Wort umzusetzen, dein Wort auszuleben. Und dann geh nach Hause und tu, was der Herr gesagt hat. Sieh dir die klugen Menschen hier. Der kluge Mensch ist derjenige, der Gottes Wort hört und es tut. Ein solcher Mensch, sein Leben wird stabil sein. Es wird nicht auseinanderfallen, selbst wenn die Stürme, die schwierigen Zeiten kommen in unserem Leben. Und ein solcher Mensch kann eines Tages im Gericht vor Gott bestehen. Das ist das stärkste Zeichen für uns, dass wir wirklich gerettet sind und wirklich Gott kennen, ist dieser Wunsch, ihm nachzufolgen und ihm gehorsam zu sein. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 3, sagt uns Johannes, und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Also wir alle haben in den letzten Wochen die Bergpredigt Jesu gehört, die Verfassung seines Reiches. Und glückselig sind wir, wenn wir nicht nur hören, sondern wenn wir solche sind, die seine Worte befolgen und danach leben. Vers 28, und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte. Da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Schriftgelehrten, die Rabbis, die haben nur einander zitiert, gegenseitig. Rabbi so und so sagt das, Rabbi so und so sagt das. Es gibt dieses Sprichwort, wo zwei Juden sind, gibt es drei unterschiedliche Meinungen. So war das auch bei den Theologen damals, haben einander zitiert. Jesus war anders. Jesus hat das Gesetz interpretiert. Er hat gesagt, euch ist gesagt worden, ich aber sage euch. Er hat mit Vollmacht, mit Autorität gesprochen, als der Messias, als der König. Und so lasst uns beten und ihn als den Messias und den König anbeten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir auch für deine Warnungen. Und Jesus, ich bitte um deinen Geist der Unterscheidung. Ich bitte dich, dass heute keiner hier aus der Tür rausgeht, der noch nie in deine Tür eingetreten ist, der dich nicht persönlich kennt. Sondern ich bitte dich, dass du zu diesen Herzen sprichst und in deiner Liebe und in deiner Güte sie zu dir ziehst, Herr. Nimm alle Hindernisse weg, Herr, alle Täuschung. Wir danken dir, Herr, für diese Gnade, wenn wir sehen dürfen, wie wir wirklich stehen mit dir. Und wir danken dir für deine Worte. Wir kennen Gott, dass es deine Worte sind, Gottes Worte. Voll Autorität und voll Anspruch, aber auch voll Liebe und Gnade. Es sind Worte des Lebens. Wir sagen mit Petrus, wohin sollen wir gehen, Herr? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und so wollen wir dich anbeten. Heute Morgen, als unseren Herrn, als unseren Erlöser, als den weisen Gott, als unseren Weg, Jesus, der uns Vergebung bringt und Erlösung und der unser Leben reich macht. Herr Jesus, das wollen wir jetzt auch feiern im Abendmahl zum Abschluss. Ich bitte dich, predige nochmal bildlich das, was du für uns getan hast und wie sehr du uns liebst, unseren Herzen. Und lass uns Menschen sein, die begeistert sind von dir und dem, was du für uns getan hast. Entfach neu diese Liebe in unseren Herzen, während wir an dich denken und dein Werk am Kreuz für uns feiern. Bitten, dass es eine Zeit ist, wo du uns persönlich begegnest. Und falls jemand noch hier ist, der dich nicht kennt, Herr, bitte ich, dass es eine Zeit ist, wo sie sich wirklich dir hingeben im Abendmahl und dich einladen, in ihr Leben zu kommen und sich wirklich bekehren. Darum bitten wir, Herr, in Jesu Namen. Amen.